Ne, die Sorglosimmobilie, ich lege mich ins Bett, habe meine Erträge, muss mich um nichts kümmern, kann man so sehen. Aber wir haben, ich weiß nicht, wie viele Schulfächer es im Moment gibt, aber warum wird nicht in der Schule ein Fach aufgemacht für Wirtschaft und für finanzielle Bildung als solches? Das verstehe ich bis heute überhaupt nicht. Da werden Dinge gelehrt, wo du sagst, ja, braucht man die, weiß man nicht, wahrscheinlich nicht. Ne?
Herzlich willkommen zum Podcast Vermögensarchitektur Talk. Erst die Bildung über Vermögen ermöglicht die Bildung von Vermögen. Von Kai B. Rogalla. Hallo und einen wunderschönen guten Tag. Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Heute ist Martin Lill zu Gast von Lill Immobilien. Er hat sich spezialisiert auf ein ganz besonderes Immobilienthema, nämlich die Pflegeimmobilie. Wir haben einige spannende Fragen vorbereitet und würden jetzt erstmal versuchen wollen, ein bisschen was Persönliches herauszufinden über Martin. Dann gehen wir in den fachlichen Teil über, um die wichtigsten Fragen zum Thema Pflegeimmobilie als Kapitalanlage zu klären. Dann sage ich einen wunderschönen guten Tag und hallo Martin.
Ja, hallo Kai, danke für die Einladung. Ich hoffe, ich kann alle deine Fragen beantworten und alle, die dann zuhören, auch entsprechend.
Ja, bestimmt, bestimmt. Vielleicht eine kurze Vorstellung zu dir und deiner Person und ja, was du so beruflich genau machst aktuell mit den Pflegeimmobilien, wie du dazu gekommen bist, das wird die Leute bestimmt interessieren.
Ja, mein Name ist Martin Lill. Ich bin jetzt hier junge 64 Jahre alt, bin seit 30 Jahren im Immobiliengeschäft tätig, seit 2005 davon selbstständig und habe vor 8, 9 Jahren angefangen mit dem Thema Pflegeimmobilien. Pflegeimmobilien, was ist das? Warum beschäftigt man sich damit? Meistens dann, wenn man ein Problem in der Familie hat, wenn man nämlich einen Pflegefall hat und dann versucht, diese Person entsprechend unterzubringen. Und dann, da war ich Mitte 50, festgestellt habe, Thema meiner Mutter von heute auf morgen ins Pflegeheim in Hessen und aus dem Krankenhaus raus. Ich dachte, ja, ist ja gar kein Problem, Pflegeplätze gibt es ja überall. Nein, es hat fast 1,5 Jahre gedauert, dass ich die von Hessen aus nach Nordrhein-Westfalen bekommen habe. Daraus ist dann mal ein Webinar entstanden zum Thema Pflegeimmobilien als Aufklärung, um einfach mal ein Bewusstsein zu schaffen. Wie gesagt, jüngere Menschen interessiert es in der Regel meistens nicht, außer sie haben ein krankes Elternteil oder Opa und Oma. Und hätte ich das alles vorher gewusst, was ich heute weiß, wäre der Leidensweg wesentlich kürzer gewesen und man hätte viele, viele Dinge wesentlich entspannter angehen können zum Thema Pflegeimmobilien. Aber wie gesagt, ja, man beschäftigt sich erst damit, wenn das Thema zu spät ist.
Absolut, da kann ich ein Lied von singen, denn wir betreiben ja hier die Rechtsanwalts- und Wirtschaftskanzlei Rogalla und ich merke es immer wieder, wenn meine Frau mit Menschen darüber spricht, wie wichtig doch so eine Patientenverfügung, eine Vorsorgevollmacht, ein Notfallbuch für Unternehmer oder einfach nur eine Generalvollmacht ist, dann würde ich mal schätzen, die Hälfte kommt genau in dem Moment, wo sie die Erfahrung machen mussten, oh Mist, ich komme hier gar nicht weiter, ohne dass ich dieses Schriftstück habe. Und man kann sich da massiv Ärger ins Haus holen oder auch sehr, sehr viel Stress vermeiden, wenn man rechtzeitig solche Dinge für sich klärt. Und so ist, denke ich, auch hier die Information, die du hier mit einem gewissen Leidensdruck in Erfahrung bringen musstest, kannst du jetzt aber unseren Zuhörern hier mehr oder weniger auf dem Silbertablett servieren, sodass man da vielleicht ein paar teure Fehler vermeiden kann, richtig?
Ja, genau. Das Hauptthema bei Pflegeimmobilien ist ja immer, wenn ich jetzt einen Pflegefall oder Bedarfsfall oder auch nur betreutes Wohnen habe innerhalb meiner Familie, möchte ich das Ganze ja vor der Haustür haben, am liebsten. Ich wohne jetzt in Hessen auf dem Dorf und dann möchte ich, dass meine Mutter da untergebracht wird. Das funktioniert natürlich nicht. Ich muss immer natürlich gucken, wo sind entsprechende Zimmer verfügbar. Und das war früher, ich sag mal bis vor ein paar Jahren, das Konzept, dass man gesagt hat, ja, du kaufst dir irgendwo eine Pflegeimmobilie, dann hast du ein Vorbelegungsrecht bei diesem ganzen Thema und die Pflegeimmobilie ist dann aber zum Beispiel, ich wohne jetzt in der Nähe von Düsseldorf aktuell, die ist jetzt aber in Dortmund. Ja, wer will jetzt nach Dortmund fahren, 1,5 Stunden im Stau, um seine Verwandtschaft zu besuchen? Ja, also es muss schon in der Nähe sein und das hat auch viele abgehalten, wo man gesagt hat, ja, wenn das zu weit weg ist, wie sieht das mit der Verwaltung aus und muss ich mich kümmern und muss ich meine, wie geht das mit den Krankenkassen? Und Das ist jetzt ein bisschen entschärft worden. Es gibt nämlich jetzt ein neues Konzept, wo man eine Immobilie kaufen kann, egal wo die in Deutschland angeboten wird, bei einem Anbieter. Und das Vorbelegungsrecht gilt dann innerhalb im Umkreis von 15 bis 20 Kilometern. Das wird dadurch gemacht, dass man Partnerschaftsverträge geschlossen hat mit einer großen Gruppe, die bundesweit 15.000 Betten, man spricht immer über Betten, verfügbar hat. Und somit hat man dann auch relativ zügig einen Pflegeplatz und muss nicht auf Warteliste, so wie bei uns, 1,5 Jahre warten, bis da eine Unterbringung möglich war. Und das ist eine gute Geschichte. Also Beispiel, ich kaufe eine Immobilie in Bremen, weil da gerade ein aktuelles Projekt ist, kann aber jetzt in der Nähe von Düsseldorf hier in meinem Umkreis bei einem Postleitzahlenrechner eingeben, wo wohne ich und welche Einrichtungen sind angeschlossen. Davon habe ich dann 5 oder 6 Stück zur Auswahl und dann muss ich nur noch gucken, wie ist da die Verfügbarkeit und wann kann dann meine Mutter, mein Vater, mein Opa, meine Oma dann entsprechend einziehen. Das ist wirklich toll.
Okay, verstehe. Das ist schon mal ein wichtiger Hinweis. Ich kenne nämlich zwei Gruppen. Es gibt ja einmal diejenigen, die, wie du gerade beschrieben, nach einer Pflegeimmobilie für den Eigennutz sucht. Ja, die sagt hier, ich habe eine pflegebedürftige Person und möchte die bestmöglich in der Nähe unterbringen. Es gibt aber auch die zweite große Gruppe, das sind Kapitalanleger, die sagen,
Ja.
eine Pflegeimmobilie wird die nächsten 10, 15 Jahre mit Sicherheit ein wichtiges Thema sein, vielleicht auch länger. Und ich sehe da einfach Chancen für Kapitalanleger. Das sind erstmal die zwei großen Obergruppen, ne? Und sprechen wir doch mal über die Kapitalanleger. Die Pflegeimmobilie wird oft als krisensichere Kapitalanlage beworben. Andere Stimmen sagen aber auch, irgendwann ist die Halbwertszeit erreicht, wenn die Babyboomer in Ruhestand gegangen sind. Und so salopp das auch klingt, aber wenn die pflegebedürftigen Personen irgendwann nicht mehr unter uns weilen, gibt es ja vielleicht ein Problem mit der Zweitverwertung. Wie würdest du das Argument auffassen und was ist so deine Lösung dafür?
Ja, also Zweitverwertungsthema ist eins meiner Hauptsteckenpferde. Viele, klar, Kapitalanleger ist ein Thema. Wenn man denen dann aber noch sagt, dass du zusätzlich zu einer Rendite von 3, früher waren es 5%, 6%, im Moment sind wir bei 3 bis 4%, das ist jetzt nicht kein Highlight, für Kapitalanleger ein interessantes Produkt anzubieten. Aber man kommt automatisch dann zu dem Plan B, zu der Vollkaskoabsicherung innerhalb der Familie. Und das ist ein Thema, gerade die Babyboomer, ja, zu denen gehöre ich ja auch, 61er Jahrgang, haben in der Regel alte, uralte Eltern und entsprechend vielleicht auch noch Oma und Opa. Und somit ist da der Bedarf auch da. Und wenn man sich die Zahlen anguckt, haben wir im Moment, kann man sagen, 2,5 Millionen Betten zu wenig in Deutschland. Die Regularien zum Bau einer Pflegeimmobilie liegen von der Planung, das ist wieder typisch Deutschland, ein Genehmigungsverfahren von ungefähr 4 bis 6 Jahren. Ja, also wir zwei können jetzt nicht uns ein Grundstück aussuchen und sagen, wir bauen da morgen mal eine Pflegeimmobilie hin. Da hängen ja die Versorgungsverträge mit den Krankenkassen dran und. Da werden Standortprüfungen gemacht. Macht das überhaupt Sinn? Ja, es macht ja keinen Sinn im tiefsten Bayern irgendwo eine Pflegeimmobilie zu bauen, wenn da in einem Ort vielleicht 200 Einwohner wohnen, wovon dann vielleicht 10 pflegebedürftig werden. Das macht überhaupt keinen Sinn. Kapitalanleger betrachten die Sache in der Regel, wenn sie jetzt sagen, den Plan B brauche ich nicht, das interessiert mich nicht, gerade auch wenn es Jüngere sind, im Zeitraum meistens über 10 Jahre, weil dann kann ich das Objekt ja auch steuerfrei Stand heute noch verkaufen und kann den Ertrag mitnehmen. Deshalb die Zweitverwertbarkeit. Ich habe jetzt in den letzten 24 Monaten bestimmt 80 Pflegeimmobilien Gebrauchte verkauft. Habe jetzt am Montag noch einen Beurkundungstermin wieder in Lünen. Und das ist ein Thema. Die gebrauchten Immobilien werden meistens vor Ort verkauft. Also Beispiel in Hamm ist ein Pflegeheim. Wenn ich das jetzt anbiete als Immobilienmakler mit dem Schwerpunkt Pflegeimmobilien, dann melden sich zu 90% Menschen, die in Hamm wohnen, weil die sagen, ich bin mit dem Ort verbunden, ich möchte da einfach bleiben. Ne? Die kennen auch das neue Konzept natürlich noch nicht. Sinnvoller wäre es natürlich, statt einer gebrauchten Immobilie eine neue zu kaufen, weil dann habe ich eine 5%ige AFA, also eine viel höhere Abschreibung. Ich habe in der Regel bei den neuen, wenn es sogar QNG-Heime sind, das ist ja diese ganze Energiespargeschichte, die gefördert wird, noch KfW-Mittel sogar drin zu 0,8% Zinsen. Das sind halt Themen, das interessiert jetzt den Menschen, der in Hamm wohnt und sagt, ich will da aber hin für meine Verwandtschaft oder für mich selber, eher weniger, der sagt einfach, ich will einen Platz haben. Die Kapitalanleger sagen, okay, ich will den größten Ertrag haben und die höchste Abschreibungsmöglichkeit. Ne? Das sind die zwei Sachen. Aber Zweitmarktrisiko sehe ich gar nicht. Ich behaupte mal, ich bin einer der ganz wenigen in Deutschland, die sich mit diesem Thema Zweitmarkt beschäftigen. Und die Vermarktung war bis dato kein Problem. Und wir haben da auch, kann man sagen, wenn du vor 10 Jahren ein Pflegeapartment gekauft hast für 95.000 Euro, dann waren die Durchschnittspreise lagen bei 140.000, 150.000 Euro. Ne? Weil, und das ist ja auch wieder klar bei uns in Deutschland, die Baupreise steigen ja exorbitant, die Wärmedämmungsanforderungen werden immer höher. Das heißt, wenn du heute eine Pflegeimmobilie kaufst, je nach Lage, es geht da auch wieder um Lage und wie immer, liegen die Preise da auch bei 200.000 bis 250.000 Euro. Und im betreuten Wohnen, wenn du jetzt am Starnberger See natürlich ein betreutes Wohnen dir kaufen möchtest, dann kannst du auch schon mal bis 500.000 Euro ausgeben. Ne? Aber das ist dann wieder eher in der Regel nichts für einen Kapitalanleger, sondern eher was für selber Wohnen. Ne?
Ja, aber ich höre daraus, dass es für beide Zielgruppen durchaus spannend ist, sich da mal näher zu mit auseinanderzusetzen. Denn neben Fördermitteln, die ich jetzt gerade rausgehört habe, und einer besonderen Abschreibung, plus die Möglichkeit der Eigennutzung, plus das Vorbelegungsrecht, macht das Ganze ja auf den zweiten Blick nochmal attraktiver. Und vielleicht kannst du uns einfach nochmal abholen, wie genau hier der Ablauf ist zwischen Informationen zu dem Thema, zwischen Objektbewertung, zwischen dem Thema Angebotserstellung, Kaufabwicklung und Nutzung. Wie ist da genau die Vorgehensweise?
Ja, also wenn du dich jetzt persönlich für so eine Immobilie interessierst, kann ich dann entsprechend gemäß deinen Anforderungen, was den Standort angeht oder was die Rendite angeht, eine Vorauswahl treffen. So läuft das in der Regel ab. Dann gibt es dazu natürlich ein Exposé, was erstellt worden ist, was fertig ist. Es gibt Bauunterlagen dazu. Hier muss man vielleicht nochmal unterscheiden. Sprechen wir jetzt dann über ein gerade fertiggestelltes Objekt oder sprechen wir über eine Neubauimmobilie, die noch erstellt wird. Dann gibt es dazu die ganzen Verträge. Es gibt dazu die ganzen Berechnungen, die man auch steuerlich dann natürlich nochmal gegenprüfen kann mit den Abschreibungsmöglichkeiten. Das hängt ja dann auch davon ab, wie sieht deine Einkommenssituation aus. Was kannst du wie abschreiben? Da bist du natürlich auch nochmal der Spezialist mit deiner Kanzlei. Das kann man alles sich im Vorfeld angucken. Bei Neubauten haben wir es mittlerweile sogar so, dass man sich per Video über den Bauzustand informieren kann. Man kann natürlich auch hinfahren, man kann das auch anfassen und anfühlen. Das macht ja Sinn, um da mal auch ein besseres Gefühl für zu bekommen. Ich muss aber sagen, dass viele Kapitalanleger einfach auch das so kaufen, also ohne das gesehen zu haben. Ich habe hier wirklich Fälle, auch jetzt die Beurkundung am Montag nächste Woche. Die Verkäufer sind jetzt auch Mitte 70, wohnen in Köln, sagen, ich kaufe mir jetzt ein Wohnmobil. Das ist jetzt der Plan, weil wir ziehen jetzt eh nicht nach Hamm. Das ist einfach zu weit weg. Wir haben das als Kapitalanlage gekauft. Und die waren tatsächlich noch nie vor Ort. Die kennen ihre Wohnung überhaupt nicht. Ne? Und was natürlich auch ein Thema ist, kenne jetzt im Moment, also viele in meinem Alter, ich sag mal ab 50 aufwärts, die Menschen, die ich so kenne in meinem Umfeld, haben im Moment sehr, sehr wenig Lust auf Vermietung und kümmern, weil die Mietsituation ist eine einzige Katastrophe. Wir haben zu wenig Wohnungen und wenn ich eine Wohnung inseriere, dann habe ich innerhalb von 10 Minuten, also eine normale Vermietungswohnung, 120 Anfragen innerhalb von 10 Minuten. Davon kannst du die Hälfte bis drei Viertel streichen. Da sind die Großfamilien dabei, selbst wenn es um eine Zwei-Zimmer-Wohnung handelt. Und das setzt Eigentümer massiv unter Stress. Und viele haben natürlich auch schon negative Erfahrungen gemacht. Also die Sache wird im Moment nicht leichter aufgrund dieser Wohnungsnot. Und wenn ich jetzt eine Immobilie suche, wo ich mich nicht kümmern muss. Ich sage immer so eine Sorglos-Immobilie. dann komme ich automatisch zum betreuten Wohnen, zur Pflege, auch noch zu Studentenapartments, an so eine andere Assetklasse nochmal. Oder wir sagen einfach gemanagte Immobilie. Ich muss mich nicht kümmern. Und das ist das, was alle am liebsten wollen. Sie lernen ihren Mieter nicht kennen und den Bewohner nicht kennen, weil in den Pacht- bzw. Betreiberverträgen, die du bekommst als Eigentümer, festgelegt ist, dass auch bei Leerstand die Miete bezahlt wird. Leerstand haben wir faktisch nicht. Wir haben ja Wartelisten in diesen ganzen Einrichtungen. Und dass ich mich als Eigentümer darum nicht kümmern muss. Das Einzige, was ich tun muss, was ich zahlen muss, um mal über Zahlen zu sprechen, ist eine Umlage, eine Instandhaltungsrücklage, die bei einem Neubau natürlich exorbitant gering ist, weil ich habe die 5-jährige Gewährleistung. Bei einer gebrauchten Immobilie spielt sich das dann ab in, sage ich mal, zwischen 80 bis 150 Euro mit Instandhaltungsrücklage und Nebenkosten. Die gesamte Abrechnung zwischen Bewohnerinnen, Bewohner und Eigentümer läuft ja über eine Verwaltung und die regeln das. Also du hast eigentlich mit nichts zu tun. Es gibt noch einen Fachbegriff in diesem Bereich, der auch in diesen Urkunden immer wieder drin steht. Das ist, die Eigentümer oder Besitzer der Wohnung sind zuständig für Dach und Fach. Also das, was Dachthematiken angeht und was Wände angeht, das gehört den Eigentümern. Das ist in der Teilungserklärung dann auch so runtergeschrieben, wie bei einer normalen Eigentumswohnung auch. Aber zum Beispiel Fahrstühle, Feuergeschichten, Instandhaltungsthematiken, Flure, das macht alles dann der sogenannte Betreiber. Ja, das kann eine Caritas sein, das kann eine Aloheim sein, das kann eine Azurit sein, wie sie alle heißen. Da gibt es halt große Player am Markt, es gibt auch kleinere. Aber man muss natürlich auch eine Risikobetrachtung machen bei dem Thema, weil das hört sich ja alles super an. Ne, die Sorglosimmobilie, ich lege mich ins Bett, habe meine Erträge, muss mich um nichts kümmern, kann man so sehen. Aber was ist denn, wenn der Betreiber pleite ist? Was passiert dann? Und die Frage ist am Ende des Tages, wie wird das abgewickelt? Und ich kann da konkret ein Beispiel geben. Die Hansa ist eine Betreibergruppe, gerade jetzt bei dem Thema Hamm, wo ich am Montag bin, die schon zweimal eine Insolvenz hingelegt hat. Und die Frage am Ende des Tages ist, was kostet das den Eigentümer der Wohnung oder der Wohnungen als solches? Und da kann ich ein gutes Beispiel geben. Die Insolvenz in Eigenabwicklung hat jetzt gekostet eine halbe Monatsmiete Ausfall im Endeffekt. Wenn man das jetzt vergleicht mit einer normalen Eigentumswohnung, die ich jetzt gegenüber auf der Straße habe, ich habe da einen Mieter drin sitzen, der nicht zahlt. Aus welchen Gründen auch immer. So, ich gehe zum Anwalt, ich verklag den, bis ich den raus habe, ist ein Jahr rum und reden dann sicherlich über ganz andere Mietausfälle. Bei so einer Insolvenz kann es natürlich auch passieren, dass dann die Insolvenz, dass das ganze Ding praktisch aufgelöst wird. Die großen Player wie Azurit und wie sie alle heißen, Aluheim, warten aber darauf, ne? Also man sagt immer, wenn man so 100 Betten hat, 150 Betten in so einer Einrichtung, dann tragen die sich. Also ich würde jetzt nicht investieren irgendwo, wo auf dem Dorf, sage ich mal, da einer sagt, ich mache mal ein betreutes Wohnen auf mit 20 Plätzen. Den Wirtschaftsplan möchte ich mir aber vorher erstmal angucken, wie das sich rechnen soll als solches, ne? Das funktioniert einfach nicht. Also wie gesagt, die Kernfrage ist immer, was passiert in der Insolvenz? Und das hat bis dato einen sehr geringen Mietausfall gegeben und hat die Eigentümer jetzt nicht weiter verunsichert. Das muss man einfach so sagen. Ne? Das ist eigentlich der wichtigste Punkt.
Genau, das ist auch eine der wichtigsten Fragen, die ich mir hier für das Gespräch mitgenommen habe. Denn bei einer Immobilie gibt es immer gewisse Risiken. Ja, und du hast eben schon davon gesprochen, dass es eine Verwaltung gibt. Bei der normalen Kapitalanlage Immobilie im Bereich der Wohnung, in der ganz normalen Wohnung, sollte man ja auch darauf achten, dass man eine Mietnomadenversicherung mit abschließt, eine Mietausfallversicherung, eine Vermieterrechtsschutz, dass man eine vernünftige Hausverwaltung hat, eine vernünftige Mietverwaltung, dass die Instandhaltungsrücklagen geprüft sind und. Es gibt ja eine riesen Checkliste, die man da grundsätzlich beachten sollte. Hier sehe ich allerdings aufgrund der Tatsache des zwischengeschalteten Betreibers doch ein etwas geringeres Risiko. Ja, und wenn du schon sagst, dass es so zwischen 100 und 150 Betten sein sollten, habe ich auch nochmal eine größere Diversifizierung an Eigentümern, die hier im Zweifel nachschießen müssen, wenn es um irgendwelche Verpflichtungen geht, ne?
Genau. Also wir haben ja immer bei alten Einrichtungen, ich sag mal, wenn die 25 Jahre alt sind, ist verkauft ja nicht jeder nach 10 Jahren jetzt, immer mit dem Hintergrund, ich will da selber mal einziehen. Da gibt es ja auch noch mal einen Ansatz zu. Aber da kann es natürlich schon mal sein, dass ein Dach neu gemacht werden muss, dass eine Abwasserleitung mal erneuert werden muss. Und diese Dinge zahlst du natürlich mit als Eigentümer, wie bei einer normalen Eigentumswohnung auch. Also bist du ja genauso verhaftet. Ja, auch du zahlst bei einer normalen Eigentumswohnung in einer größeren Anlage für einen Fahrstuhl mit, wo du sagst, ich wohne im Erdgeschoss, was habe ich damit zu tun? Aber letztendlich, dafür bist du ja in einer Gemeinschaft. Ja. Und da ist es bei diesen Pflegeimmobilien oder gemanagten Immobilien nicht anders. Deshalb gibt es ja auch eine Rücklage. Und wenn du eine vernünftige Verwaltung hast, das ist natürlich immer wichtig, hast du da auch ein gutes Wirtschaften und die werden schon sehen, dass es passt. Und du bist ja auch Teil einer Eigentümergemeinschaft. Die Eigentümergemeinschaft bestimmt ja auch, ob die Maßnahmen umgesetzt werden oder nicht, letztendlich. Ne?
Ja.
Das kann man kann jetzt, ich sag mal, wenn ich jetzt eine Immobilie in Bayern habe oder in Hamburg, kann ich mir natürlich überlegen, fahre ich da zur Eigentümerversammlung hin oder gebe ich jemanden eine Vollmacht, der eh vor Ort wohnt. Ne? Viele machen es über die Verwaltung. Wenn die Verwaltung top ist und gut funktioniert, dann kann man dem Verwalter auch die Vollmacht geben. Ne? Man muss natürlich nur aufpassen, dass der nicht in seinem Sinne abstimmt. Aber das wird ja vorher alles geprüft.
Ja.
Aber wir waren ja vorhin in dem Prozess, wie funktioniert das jetzt? Also Idee ist, welcher Standort ist interessant? Was gibt es da? Gibt es Gebrauchte? Gibt es neue? Wie sieht hinterher die Rechnung aus? Aufgrund deiner Einkommenssituation, macht das überhaupt Sinn oder kaufe ich das im Prinzip als Plan B für die Familie, mit der Familie zusammen? Und dann kann man Objekte sich angucken, man hat die entsprechenden Unterlagen dazu und dann kann man, wenn das dann alles passt und die Finanzierung da ist, Finanzierungsunterstützung wird in der Regel auch gegeben. Vielfach, man muss jetzt nicht zu seiner Hausbank laufen. Für mich ist immer, ich muss immer aufpassen, was ich sage. Das Paradebeispiel Commerzbank und Deutsche Bank kennen betreutes Wohnen gar nicht, haben die noch nie von gehört. Die kennen auch keine Pflegeimmobilie. Es ist wirklich, manchmal fragt man sich, was machen die den ganzen Tag da? Bei 2 Millionen Plätzen oder 2,5 Millionen Plätzen zu wenig. Die denken, man kann mal eben einen Gutachter hinschicken, um sich bei einer gebrauchten Immobilie mal die Anlage anzugucken. Nein, du musst natürlich dann auch erstmal einen Termin vor Ort bekommen und kannst dir dann vielleicht deine Wohnung angucken, die du entsprechend kaufen möchtest. Aber du kannst ja nicht einen Gutachter in die Anlage schicken. Ne? Und wenn man sich die Vertragsunterlagen anguckt, das ist eine sogenannte Verweisungsurkunde, nennt die sich, das ist die Bibel der Anlage, da steht alles drin, da steht jede Wohnung drin, sind die ganzen Pläne drin, da ist der Verwaltervertrag drin, da ist der Kaufvertrag drin, da ist die Teilungserklärung drin. Also das Ding hat dann schon mal 250 Seiten. Damit sind dann doch manche Banken etwas überfordert. Also die Sachbearbeiter, die Banken wahrscheinlich nicht. Es gibt aber Spezialfinanzierer, die sich auf das Thema wirklich spezialisiert haben und die da auch Top-Konditionen haben und das dann auch regeln. Ne? Deshalb immer, man sollte immer mit Profis arbeiten. Ne? Das ist einfach so. Man kann natürlich auch selber versuchen, bei der Hausbank da eine Finanzierung zu bekommen. Wenn ich eine gute Bonität habe, ist das kein Problem. Aber wenn die das Thema dieser, ich sag mal, Spezial in der Immobilien so nicht kennen, dann wird es schwierig. Ne?
Ja.
Deshalb immer Fragen als solches. Ja, und dann am Ende des Tages, wenn das alles steht, von den Parametern her kann man dann einen Notartermin machen. Kaufe ich die Immobilie jetzt in Bayern, dann gibt es in der Regel für eine Projektierung ein Zentralnotariat, die ganzen Urkunden schon erstellt haben. Da kann man dann hinfahren und kann dann da beurkunden. Oder man macht es bei einem Notar der Wahl, also ich wohne jetzt in Düsseldorf, dann heißt, ich gehe zum Notariat in Düsseldorf, das Zentralnotariat schickt die Unterlagen alle hin. Ich finde es besser, wenn man es bei dem Zentralnotariat macht, weil die sind im Thema. Wenn man jetzt noch Fragen hat, entsprechend, es wird ja alles auch nochmal erläutert, dass man da vor Ort besser betreut wird. Also wenn ich jetzt zu meinem Notar gehe, der das ganze Thema nicht kennt, der kriegt einen Wust von Unterlagen und sagt, so, jetzt machen wir mal die Beurkundung, aber ich kann keine Frage mehr stellen. Ne? Aber das muss auch jeder selber wissen. Da berate ich natürlich dann auch und im Vorfeld, um dann einfach zu hören, wie sind die Kenntnisstände und macht das Sinn oder was ist der beste Weg? Ne? Also die Idee ist immer, die Betreuung bis zum Schluss zu machen, dass alle super zufrieden sind und dass es dann auch funktioniert.
Ganz kurze Unterbrechung, es geht gleich weiter. An dieser Stelle möchte ich dir bloß den wichtigen Hinweis geben, dass du gerne die Möglichkeit erhältst, dich persönlich mit uns in Verbindung zu setzen. Wir unterstützen dich in einem kostenfreien Erstgespräch bei den für dich relevanten Themen. Egal ob eine Analyse deiner bestehenden Anlageformen oder bei anderen Fragen rund um Finanzen und Vorsorgethemen. Wir freuen uns auf deine Nachricht, also nutze jetzt unseren Kontaktbutton oder das Formular im Anhang unter www.kairogala.de/kontakt. Den Link findest du auch hier nochmal in der Beschreibung. Wir freuen uns auf dich und jetzt weiterhin viel Spaß. Das klingt doch vernünftig und nachhaltig und du hast auch schon einen ganz wesentlichen Punkt angesprochen, denn so typische Risiken, die in Hochglanzexposés meistens konsequent ja, geschönt werden, hast du schon aufgeführt, von Betreiberbindung über Pachtverträge, Standorte, Zweitverwertung und auch das Thema Vorbelegungsrecht. Das fand ich zum Beispiel schon mal sehr aufschlussreich. Und zusammengefasst, sag uns doch nochmal mit ein paar Sätzen, für wen sind Pflegeimmobilien wirklich geeignet und für wen sind sie trotz stabiler Mieten vielleicht die falsche Wahl?
Also ich persönlich glaube, aufgrund meiner Erfahrungen innerhalb meiner Familie und hier auch gerade jetzt bei mir in der Nachbarschaft, ist das gleiche Thema, was du vorhin schon angeschnitten hast. Es gibt wenig Menschen, also auch in meinem Umfeld, die keine Betreuungsverträge abgeschlossen haben, keine Vorsorgevollmachten, keine Patientenverfügungen. Und man fragt sich immer wieder, ich rede da auch gegen Windmühlen, das muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe da auch bei meinen Eltern gegen Windmühlen geredet, weil man ist und bleibt natürlich letztendlich Kind, egal wie alt man ist. Und im Alter kommt manchmal auch so ein bisschen die Starrköpfigkeit oder nach dem Motto, ja, du weißt das ja gar nicht. Ich kann davor nur warnen, so wie die Kanzlei bei euch auch, es macht keinen Sinn, das Thema auszusitzen. Es wird irgendwann vor der Tür stehen und irgendwann steht vom Amt ein Betreuer da und sagt dann, du regelst gar nichts mehr für deine Mutter, für deinen Vater. Und dann gucken alle völlig entsetzt und sagen, ja, wie kann das denn sein? Ja, einfach vorab informieren. Um die Frage zu beantworten, für wen sind Pflegeimmobilien? Aufgrund meiner Erfahrungswerte würde ich sagen, für jeden, jeder sollte in Deutschland oder jede Familie sollte in Deutschland eine Pflegeimmobilie haben. Als Ergänzung, als Ergänzungsportfolio und als Absicherung Plan B, dann hätten wir auch dieses ganze Desaster nicht entsprechend. Ne? Und es würde dann auch sicherlich noch mal mehr gebaut werden. Für wen sind keine Pflegeimmobilien interessant? Ja, das kann man auch sagen. Ich sag mal, wenn ich mit 18, mit 20, 25 Influencer bin und sage jetzt, ich will die Highlight-Renditen haben und ich ziehe jetzt nach Dubai und kaufe mir in Dubai eine Immobilie, die dann auch vermietet wird und habe dann noch kein Steueraufkommen, was ich zahlen muss und bin vielleicht auch alleine auf dem Planeten und habe keine Verwandtschaft, nach dem Motto interessiert mich nicht, dann kann man sagen, okay, das ist das falsche Objekt. Das muss man einfach so sehen. Also renditetechnisch sind Pflegeimmobilien nicht das Highlight, aber das Absicherungsthema ist für mich das Entscheidende, ne? Und ob ich jetzt 3% oder 3,5 oder 4 kriege, okay, oder vielleicht auch 4,5 und dadurch die Abschreibungsmöglichkeiten habe, das ist natürlich spannend. Bei der Bank kriege ich jetzt auch nicht mehr Geld, wenn ich jetzt auf ein Sparkonto das Geld lege, was ja die meisten Deutschen immer noch nutzen als Geldanlage, Parkanlage, was natürlich eine absolute Katastrophe ist.
Ja, wobei ich denke, dass der Kerngedanke hierbei ja auch ist, mit fremdem Geld Geld zu verdienen. Ich kann ja mein Eigenkapital hebeln, indem ich der Bank nachweise, hier ist ein echter intrinsischer physischer Wert vorhanden in Form von Pflegeimmobilie. Kriegt dafür ein Darlehen, ich sage jetzt mal irgendeine Zahl, ich bringe 20% Eigenkapital mit 25%, dann ist das ja auch wiederum etwas, was man nicht mit anderen Assetklassen vergleichen kann, weil ich muss die Rendite ja eigentlich aufs eingesetzte Eigenkapital rechnen.
Genau.
Ne?
Und die Eigenkapitalrenditen liegen zwischen, kann man sagen, 15, 20, 25%, je nachdem, was du da reinhaust. Und das kriegst du mit einer normalen Immobilie in der Regel nicht hin.
Ja, und
Das
es gibt
ist
in Deutschland nicht viel, was so viel Sicherheit mitbringt wie ein Grundbuch. Das muss man auch nochmal sagen. Also jede Papiergeldwährung, jedes Papiergeldexperiment ist ja bekanntlicherweise immer zu seinem ursprünglichen Ausgangspunkt zurückgekehrt, und das ist nun mal null. Das kann dir beim Grundbuch nicht passieren. Und was ich persönlich auch immer sehr spannend finde, ein Grundbuch bleibt ja vermeintlich erstmal so für die Ewigkeit, ne? Und ich habe drei Kinder und ich bin froh, wenn meine Urenkel sich vielleicht irgendwann nicht mehr an mich erinnern können, haben aber vielleicht noch im Familienbestand eine schöne Immobilie. Wir haben zum Beispiel eine direkt auf dem Marktplatz der ersten europäischen Modellstadt mit einem historischen Weinkeller, mit einem Atrium und einem Innenhof und so. Das ist eine wirklich tolle Immobilie. Und wenn mich vielleicht keiner mehr kennt, aber 4 Generationen vorher steht noch mein Name im erhaltenen Grundbuch, ist das auch eine feine Gabe für die Nachwelt, ne?
Ah, die Frage ist immer, was will man hinterlassen, ne? Also als solches. Und das ist dann natürlich nachhaltig, das ist keine Frage.
Ja,
Ne?
genau, ja.
Mal so sehen. Genau, ja. Mehr kann ich dazu gar nicht, glaube ich, soweit sagen. Wen das interessiert, kann sich dann gerne melden über deine Webseite. Wir können das dann gerne verlinken. Und dann kann man mal, man kann auch mal ein aktuelles Projekt da reinstellen oder mal anbieten. Und dann kann man das rechnen. Du kannst es von der Finanzierungsseite dann auch begleiten oder auch von der rechtlichen Seite über die Kanzlei, das kann man alles prüfen. Aber die Verträge sind schon alle wasserdicht. Also ich habe noch keinen Vertrag gesehen, wo irgendwelche Patzer drin waren. Weil wenn ein Betreiber so eine Anlage anmietet, dann bekommst du ja auch einen Mietvertrag über 20, 25, 30 Jahre. Die Mieten werden ja entsprechend auch angepasst, indiziert. Und das ist natürlich auch nochmal ein Thema, wieder von nicht kümmern müssen. Ne? Ich muss jetzt nicht meinen Mieter anschreiben und sagen, bitte zahl mal mehr, weil wir haben jetzt drei Heizungsventile gewechselt. Das braucht man nicht. Das ist alles in den Verträgen drin als solches. Und ich war jetzt am Samstag noch zu einer Besichtigung hier auch bei mir in der Gegend. Die Anlage ist auch 15 Jahre alt, aber du kommst da rein und denkst, das wäre gerade neu gebaut. Man muss ja auch darüber im Klaren sein, dass ein Pflegeheim, so schlimm wie das ist, letztendlich wird es die letzte Station des Menschen sein. In der Regel ist das so. Muss ja auch ein vernünftiges Wohlfühlambiente sein und die Immobilie muss auch vernünftig in Schuss sein. Sonst würde da kein Mensch mehr einziehen. Ne? Und man merkt es auch immer, wenn man irgendwo reinkommt in solche Einrichtungen, wie sind die Mitarbeiter drauf? Ne? Wie sprechen die miteinander? Gibt es da eine lockere Atmosphäre? Und wie sind die Menschen, die mit den Rollatoren unterwegs sind? Wie sind die denn? Sind die fröhlich oder sind die in sich gekehrt? Und das ist auch so ein Indiz, das ist eine gut gemanagte Einrichtung oder hier stimmt irgendwas nicht. Also das würde ich mittlerweile mir zutrauen jetzt im Laufe der Jahre, weil ich habe das bundesweit wirklich, ich habe so viele Sachen gesehen. Und ich würde auch diverse Sachen einfach nicht empfehlen.
Ja.
Einfach sagen. Und ich habe auch meine Mutter mal rausgenommen aus so einer Einrichtung.
Okay.
Auf dem Zwischenweg von Bad Hersfeld, Hessen nach Düsseldorf.
Ah, das ist ja bei mir in der Nähe.
Genau. Ja, ist um die Ecke fast.
Ja.
Genau.
Ja, spannend. Und ich finde es auch sehr wertvoll, dass du den Zuhörern hier die Möglichkeit gibst, auf Erfahrungswerte zurückzugreifen. Es geht ja nicht nur um blankes theoretisches Wissen, sondern auch um die Praxis. Ich habe eben rausgehört, du hast in den 2 Jahren oder in den letzten 24 Monaten über 80 dieser Pflegeimmobilien vermittelt. Ist das richtig?
Das ist richtig. Und davon waren, muss man sagen, zwei Drittel Zweitmarktimmobilien, also gebrauchte Immobilien. Ne? Das kommt dann wieder übers Netzwerk entsprechend, wo Leute, das ist auch so ein Thema zum Beispiel, haben wir noch nicht drüber gesprochen. Manche kaufen das natürlich als reines Investment, verkaufen das nach 10 Jahren mit einem Gewinn und investieren wieder neu. In der Regel meistens auch wieder in eine neue Pflegeimmobilie, um wieder die Abschreibungsmöglichkeiten zu haben und um auch wieder 5 Jahre Gewährleistung zu haben auf einen Bau, ne, auf einen Neubau als solches. Das kann ja auch eine Strategie sein.
Ja.
Also ich habe Kundenstruktur, manche haben 5, 6 von diesen Immobilien bundesweit verteilt. Ne? Aber man kann auch erstmal einsteigen und einfach gucken. Man muss immer gucken, wie ist die persönliche Situation? Was will ich erreichen? Die erste Frage, die ich stelle, was willst du machen? Was ist dein Plan? Was ist die Idee? Will ich nur Geld verdienen? mit einer Immobilie? Will ich abschreiben? Habe ich einen Plan B? Habe ich vielleicht zukünftig ein Thema mit irgendeinem Verwandtschaftsmitglied? In der Regel geht nämlich das Vorbelegungsrecht, habe ich auch noch nicht gesagt, bis Verwandtschaftsgrad 2. Also theoretisch kannst du auch Schwiegereltern, sofern man welche hat, dort unterbringen. Ne? Und das ist dann wieder so ein Family-Thema. Ne? Da muss man sagen, so wie sieht das aus? Könnt ihr euch das vorstellen? Ne? Bei mir konnte ich es mir nicht vorstellen mit meiner Mutter, weil die sehr autark war, immer fit war, aber sie ist dann halt die Marmortreppe runtergefallen in 6 Stufen und war dann 3 Wochen im Krankenhaus und man hat gedacht, die kommt da nicht mehr raus. Ne? Und dann hat das Krankenhaus dann gesagt, so jetzt mehr Therapie können wir nicht machen, jetzt ins Pflegeheim. Ja, und dann stehst du da mit Mitte 50 und sagst, jo, wie geht denn das? Ich dachte eigentlich, man hat alles im Griff, man hatte dann gar nichts mehr im Griff. Ne?
Ja, Wahnsinn. Das sind genau solche Schicksale, gegen die man sich selbst nicht schützen kann. Man kann nur gucken, dass man irgendwie damit umgehen kann. Und genau. Ich sage immer, Vorsorge ist deutlich besser als Nachsorge und das fängt ja hier schon an. Ja. Und ich glaube, auch für unsere Kooperation ist es ganz sinnvoll, dass man diese beiden Welten auch mal zusammenbringt. Ne? Dass auf der einen Seite der Überbegriff Immobilie, dann in verschiedene Unterarten der Immobilie zu investieren, schon mal aus Kapitalanlegersicht, aber vor allem für jeden, der in Grund und Boden investiert hat und Verantwortung für Nachkommen oder Familienmitglieder jeglicher Art hat, dass diesen Menschen auch die Augen geöffnet werden und eine gewisse Sensibilisierung betrieben wird, was das Thema Verfügungen angeht. Denn es ist so unzureichend vorgesorgt, das wirst du vielleicht aus deiner Arbeit bestätigen können.
Ja, ist so.
Und ich denke, da besteht in beide Richtungen noch sehr viel Aufklärungsbedarf. Und mit so einer halben, dreiviertel Stunde Podcast, wie wir ihn jetzt hier aufgenommen haben, kann man schon einen wesentlichen kleinen Beitrag dazu leisten, um für Aufklärung zu sorgen. Ne?
Aufwecken, ja, ein bisschen aufwecken. Ja, bisschen schlau machen. Natürlich ist das unangenehm, dass ich mich mit meinen Eltern oder auch für mich selber mit dem Thema auseinandersetzen muss. Ja, was ist denn, wenn ich pflegebedürftig bin? Aber wer macht das schon? Das macht keiner. Ne? Und ich behaupte immer, das zeigt auch, dass die Erfahrung, berufliche beziehungsweise finanzielle Bildung ist in Deutschland nicht gewünscht. Das ist meine Theorie. Ja, die Abhängigkeit vom Staat wird immer mehr erhöht, es wird immer mehr geregelt und gemacht, aber die Eigenverantwortung der Menschen, da wird dran gearbeitet, dass die immer weniger wird. Und das fängt eindeutig bei einer Vorsorgeregelung an für einen selber.
Jetzt hast du mir aus der Seele gesprochen. Du weißt, ich weiß nicht, ob du es weißt, aber ich habe das Buch geschrieben, die statischen Grundgesetze der Vermögensarchitektur. Erst die Bildung über Vermögen ermöglicht die Bildung von Vermögen. Und da sage ich genau das im Intro, dass es doch super wäre, dass die Menschen Eigenverantwortung übernehmen.
Ja, aber wir haben, ich weiß nicht, wie viele Schulfächer es im Moment gibt. Meine Söhne sind ja jetzt auch schon fast 40. Aber warum wird nicht in der Schule ein Fach aufgemacht für Wirtschaft und für finanzielle Bildung als solches? Das verstehe ich bis heute überhaupt nicht. Da werden Dinge gelehrt, wo du sagst, ja, braucht man die, weiß man nicht, wahrscheinlich nicht. Ne? Und aber das, da muss jeder wirklich an sich selber rütteln. Und wenn du 3 Kinder hast, dann weißt du das. Ich habe 2 Söhne, die sind auch super erfolgreich in ihrem Berufsfeld. Der eine lebt in den USA seit 5 Jahren, der andere ist Mediziner. Also wir haben da nicht viel verkehrt gemacht, Gott sei Dank, und auch Glück gehabt. Man hat das als Elternteil ja auch nicht so im Griff. Aber ich sag mal, die Grundstruktur, die ist dann schon da. Und mein Sohn als Arzt, der speziell auch Notfallmediziner und Intensivmediziner, hat jeden Tag diese Thematiken, dass Menschen auf die Intensivstation kommen, wo die Angehörigen in der Regel, wenn es denn dumm läuft, keine Auskunft bekommen, weil sie keine Vollmacht haben. Und das ist einfach ein Unding. Ne? Ich habe selbst bei mir in der Verwandtschaft jetzt hier um die Ecke, wo jemand ins Pflegeheim gekommen ist, wo wir seit 4, 5 Jahren darüber gesprochen haben, eine Vorsorgevollmacht zu machen, eine Patientenverfügung zu machen. Und jetzt ist das Thema eigentlich zu spät. Und jetzt klopft die Behörde an die Tür und sagt, ja, wie ist das denn jetzt hier? Ne? Und die Ärzte geben in der Regel, sind sie gesetzlich so verpflichtet, auch selbst bei Ehepartnern keine Auskunft. wenn sie auf ihr Recht pochen oder auf das Recht in Deutschland pochen. Und das kann doch nicht sein. Wenn meine Frau ins Krankenhaus kommt, dann muss doch ein Arzt mir Auskunft geben können. Oder wenn ich ins Krankenhaus komme morgen. Oder bei den Kindern, ne?
Und genau das ist, was viele nicht wissen, ja. Oder dass dann irgendwo ein Betreuungsgericht eingesetzt wird oder man über die eigenen Kinder gar nicht mehr uneingeschränkt verfügen und entscheiden kann. Also es gibt da schon viele, viele Punkte, da werde ich auch mal einen separaten Artikel zu veröffentlichen. Und ja, da kann man aber die beiden sinnvollen Themen miteinander verknüpfen. Ich sage jetzt erstmal, zusammengefasst hat sich für mich aus unserem Gespräch nochmal ergeben, dass innerhalb der Immobilien viele Unterkategorien möglich sind. Ich habe mal 12 gezählt, 12 Arten, wie man in Immobilien investieren kann. Und das hier ist eben eine davon, die nicht neu ist. Das ist schon eine Idee, die es schon viele Jahre gibt, die auch kampferprobt ist. Und wir haben jetzt mit dir einen echten Experten gehört zu diesem Thema. Vielen Dank erstmal dafür. Und wenn man überlegt, dass, wenn ich es richtig verstanden habe, 2,5 Millionen Plätze zu wenig da sind, ist richtig, ne?
Ja.
Gleichzeitig hier geprüfte Objekte in der vernünftigen Lage mit Vorbelegungsrecht verfügbar gemacht werden und auch dieser Prozess komplett durchstrukturiert ist, von der Vorauswahl über das Exposé bis hin zur Besichtigung und der Finanzierung, dass da alles gemanagt wird, kann ich nur jedem empfehlen, wer hier Interesse hat, weitere Informationen zu bekommen und diese Lösung einfach mal ganz individuell auf die eigene Situation prüfen zu lassen, der kann sich gerne hier über unsere Kontaktdaten melden. Wir stellen den Kontakt zu Martin Lill her. Und ich sage immer, meine Gäste haben das letzte Wort. Martin, was möchtest du den Zuhörern noch mitgeben? Ich verabschiede mich an der Stelle schon mal. Meldet euch gerne bei Interesse. Alles Gute, bis bald und beste Grüße. Euer Kai Rogala.
Ich bedanke mich heute, dass ich mal dazu beitragen konnte, das nochmal in die weite Welt hinauszutragen. Mein Radius ist, obwohl ich das bundesweit mache, trotzdem natürlich begrenzt. Ich kann ja immer nur agieren, wenn ich angesprochen werde. So hat man jetzt mal eine Plattform gefunden, auch mit einem Spezialisten, der ja viel, viel mehr noch bietet, um das einfach in die Welt rauszutragen. Und ich bedanke mich nochmal herzlich für die Einladung. Und ja, wir sind kurz vor Weihnachten, man glaubt es kaum. Ich wünsche auf alle Fälle ein geruhsames Weihnachtsfest, entspannte Feiertage, einfach mal den Stecker ziehen, Social Media vielleicht auch mal ein bisschen runterfahren. Das habe ich mir zumindest vorgenommen, um dann einfach im neuen Jahr neu zu starten. Nichtsdestotrotz, wen das jetzt wirklich spannend interessiert, kann natürlich Kontakt aufnehmen jederzeit. Die Sachen sind ja alle verfügbar und dann kann man das zumindest schon mal sich vielleicht über die Feiertage mal ansehen, wenn man Lust hat und Zeit hat. Dankeschön.
Das war deine Vermögensarchitektur Talk. Erst die Bildung über Vermögen ermöglicht die Bildung von Vermögen. Ich hoffe, du hast ein paar spannende Informationen für dich mitnehmen können, die du später auch gerne in die Praxis umsetzen darfst. Wenn du dabei Unterstützung brauchst, melde dich gerne bei uns. Wir stehen dir für jegliche Rückfragen zur Verfügung und können auch mit dir den Prozess der Vermögensarchitektur einmal gemeinsam durchgehen. Außerdem bieten wir ausgewählten Zuhörern die Möglichkeit, ihre Frage bei uns zu thematisieren. Und wir werden diese Themen in späteren Podcast-Folgen gerne behandeln. Also wenn dich irgendetwas ganz brennend interessiert, können wir da gerne drauf eingehen. Schick deine Nachricht gerne per E-Mail an info@kai-rogala.de und wir werden entscheiden, welche Themen im Podcast mit aufgenommen werden. Alles Gute, bleib gesund, bis bald und beste Grüße.